Paulus schreibt, wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Nun ist aber Christus von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus, dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott dem Vater übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist aber der Tod. Sonst hätte er ihm ja auch nicht alles zu Füßen gelegt. Wenn es aber heißt, dass alles sei unterworfen, ist offenbar der ausgenommen, der ihm alles unterwirft. Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Und der Schlusssatz ist dann, damit Gott herrsche über alles und in allem. Soweit ist eigentlich schon kompliziert genug, ne? Aber die Auferstehung Jesu von den Toten ist wirklich das Herzstück unseres christlichen Glaubens. Und das muss uns auch theologisch vollkommen klar sein. Die Auferweckung Jesu ist sozusagen etwas wie der göttliche Siegel auf alles, was mit und durch Jesus in die Welt gekommen ist. An anderer Stelle beschreibt Paulus das auch als das große Ja Gottes und das laute Ja Gottes zu allen Worten und Taten Jesu. Und die Vernunft des Glaubens erkennt, dass die Auferweckung diese legitimierende Funktion hat, weil, das muss ich jetzt ein bisschen auseinanderpolen, ohne Auferweckung Jesu von den Toten wäre Jesus zwar ein herausragender Mensch, natürlich, ein Lehrer der Weisheit, ein Mann des Friedens und der Liebe. Und er wäre jemand, der zu seiner Zeit die Ausgestoßenen seiner Gesellschaft zurück in die Gesellschaft, die Mitte der Gesellschaft geholt hat. Das ist ethisch hervorragend. Das ist ein Vorbild. Und der Philosoph Karl Jaspers beschreibt Jesus als einen der bedeutendsten Menschen der Menschheitsgeschichte. Und das ist nicht wenig. Aber wenn die Auferweckung Jesu von den Toten nicht geschehen wäre, dann wäre Jesus qualvoll am Kreuz gescheitert. Dann wäre er gestorben als der gute Mann aus Nazareth. Bedauerlich, aber auch nicht der Einzige. Am Ende, das wäre die Botschaft, siegt doch das Böse. Und mit seinen Hinweisen, er sei sich mit dem Vater im Himmel einig und er einverstimmen mit ihm, hätte Jesus seinen Mund doch schon ein bisschen zu voll genommen. Aber Paulus meint mit unserem Predigttext, wenn wir ausschließlich auf den am Kreuz gestorbenen Jesus setzen, dann sind wir die erbärmlichsten aller Menschen. Das ist natürlich ein bisschen starker Tobak. Aber man muss dann eben auch alles, was Jesus über seinen Vater, über Gott also streichen. Und dann ist so ein bekanntes und aussagekräftiges Gleichnis wie das vom verlorenen Sohn, ja, das Gleichnis vom liebenden Vater, eine tolle Geschichte, aber mehr eben auch nicht. Wir hätten dann auch noch weisheitliche Sprüche wie das vom Salz, das dumm geworden ist, das nicht mehr salzt, vom Licht, das man nicht unter einen Scheffel stellen soll. Wir hätten Geschichte wie die vom Schatz im Acker, der Perle, für die einer alles gibt. Aber wenn wir jeden Gottesbezug bei Jesus streichen, dann haben wir wirklich nur noch einen ziemlich schmalen Jesus. Vor allem ginge dann verloren, mit welch einem tiefen Vertrauen Jesus zu seinem Vater gelebt hat und wie sehr er sich mit ihm einig wusste. Es wäre dann zwar immer noch das Leben eines Mannes, der für die Liebe wirbt und lebt, und der diesen Weg der Liebe konsequent bis zum Schluss geht und daran auch sich durch nichts und niemanden beirren lässt, aber er hätte eben am Kreuz eine deftige Niederlage erlitten. Und mit ihm hätte auch die Liebe verloren und das Böse gesiegt. Wir könnten dann auch nicht mehr sagen, dass Jesus das menschliche Gesicht Gottes ist. Wäre das Kreuz Jesu Ende, wir könnten nicht mehr davon sprechen, dass wer auf Jesus sieht, auch Gott sieht. Jesus ist und lebt für die Liebe und nur darum betonen wir ja auch, dass Gott die Liebe ist, weil wir das an Jesus Christus sehen. Und weil Jesus so von Gott redet, wie eben in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Hätte das Kreuz das letzte Wort, wir könnten so nicht sprechen und wir könnten so auch nicht glauben. Sie merken also schon, es hängt theologisch alles daran, dass Gott in der Auferweckung sein Ja zu diesem Mann aus Nazareth gesprochen hat. Und dass mit der Auferweckung Jesu von den Toten Gott diesen Mann aus Nazareth als seinen Sohn legitimiert. Es gibt, ja, so seit den 60er Jahren, wenn man sich in der Theologie so ein bisschen auskennt, den Versuch, atheistisch an Gott zu glauben. Also an Gott zu glauben, ohne Gott für wirklich existent zu halten. Alles, was nach Gott schmeckt, alles, was sich göttlich nennt und alles, was über das Wissen hinausgeht, was wir also sozusagen metaphysische Fragen nennen, Metaphysis heißt über die sichtbare Natur hinausgehend, also die Frage nach Gott, nach der Unsterblichkeit der Seele, nach dem Ursprung der Freiheit, das muss uns alles gar nicht mehr interessieren, weil wir das sowieso nicht beantworten können. Und darum geben wir uns auch damit zufrieden, dass Theologie sich reduziert auf Liebe, auf Ethik, auf Nächstenliebe. Und wir suchen das Heil in spirituell wohlklingenden Worten. Also allein die Formulierung theologischer Worte soll uns Kraft und Mut geben. Man nennt das auch Theopoetik, also göttliche Poesie. Aber nach Paulus wären wir wirklich arme Leute, wenn wir uns damit zufrieden gäben. Es gibt in den Schriften der hebräischen Bibel keine einzige prophetische Voraussage darüber, dass ein einzelner Mensch von den Toten auferweckt werden könnte. Das Neue Testament betritt mit der Auferweckung Jesu von den Toten Neuland. Und was da in Jerusalem damals vor 2000 und noch was Jahren religionsgeschichtlich geschieht, ist singulär. Die Christen können dazu auf keine einzige prophetische Aussage zurückgreifen. Und mit den Aussagen in seinem Brief reagiert Paulus auf Diskussionen und Streitigkeiten in seiner Gemeinde. Ich will das ein bisschen erklären. In Korinth gibt es die sogenannten Pneumatiker. Pneuma ist also der Geist. Das sind also Leute, die den menschlichen wie den göttlichen Geist verehren. Aber der umgekehrte Schluss dabei ist, dass sie alles Körperliche verachten. Sie verachten alles Körperliche. Das hat keinen Wert, der Korpus. Das ist in unseren Tagen natürlich anders. Wir leben einen Körperkult und alles Geistige ist uns ein bisschen anstrengend. Wir lassen uns lieber unterhalten und viele geben sich mit einfachen Antworten für komplizierte Sachverhalte zufrieden. Man nennt das auch Populismus. Und die Antworten der einfachen, die Partei der einfachen Antworten hat einen großen Zulauf. Das ist natürlich vollkommen falsch. Die Pneumatiker lehnen eine Auferweckung des Leibes ab, weil dieser Leib sowieso nicht taugt, auferweckt zu werden. Und der menschliche Geist verbindet sich mit dem Göttlichen so, dass der menschliche Geist beim Tod eines Menschen in den Göttlichen hinübergeht. Also eine Auferweckung braucht es gar nicht. Und diese Verachtung alles Körperlichen kann und will Paulus nicht mitmachen, weil, also jeder von Ihnen weiß das, unser Körper ist unsere Erscheinungsform in dieser Welt. Ohne Körper existierten wir überhaupt nicht. Und nur mit diesem Körper können wir auch anderen Menschen begegnen, sie in die Arme nehmen und mit ihnen sprechen. Und unser Körper ist der Träger unseres Geistes und die Wohnstätte unserer Seele. Aber vor allem ist der menschliche Körper ein Geschöpf Gottes. Und ohne Körper und Geist, also ohne Körper sind Geist und Seele nicht zu haben. Die drei beeinflussen sich auch wechselseitig, das weiß jeder, der lebt. Und die psychosomatische Medizin unserer Tage arbeitet auch so. Und ohne einen Körper ist auch die Auferweckung von den Toten nicht zu haben. Wenn das auch nicht unser irdischer Körper sein wird, so wird es eben ein himmlischer sein. Und für Paulus ist die Auferweckung Jesu von den Toten neben all seiner theologischen Bedeutung auch das Versprechen Gottes für die Auferweckung der Toten am Ende aller Tage. Für Paulus ist Jesus der Erstling der Entschlafenen, der aus seinem Todesschlaf erweckt wurde. Und als der Erstling der Entschlafenen, der von den Toten auferweckt wurde, ist Jesus das Versprechen Gottes, dass auch wir von den Toten auferweckt werden. Die Auferstehung, die Tatsache der Auferweckung Jesu ist also nicht nur eine Sache der glaubenden Vernunft, sie ist auch eine Sache der Verheißung, des Versprechens Gottes. Ein Garant der Auferweckung von den Toten ist darum tatsächlich Gott selbst. Ich habe Ihnen ja schon mal erzählt, dass mir irgendwann mal das Hegel-Buch von Sebastian Ostrich, einem jungen Philosophen, in die Hand gefallen ist. Und ich mache das dann in der Regel so, wenn ich das Buch gelesen habe und den Autoren gut finde, dann gucke ich erst mal bei Google nach, unter Wikipedia, wer das denn überhaupt ist. Und als ich dann da so googelte, erschien ein Interview mit dem Philosophen Ostrich in der Herder Korrespondenz, also Herder ist ein theologischer Verlag. Und da wird Herr Ostrich also gefragt. Herr Ostrich, Theologen bemühen sich seit der Aufklärungszeit, den christlichen Glauben in eine Welt ohne Wunder hinüberzuretten. Vom evangelischen Neutestamentler Rudolf Bultmann, übrigens geboren in Oldenburg, stammt das berühmte Zitat: Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Okay. Und der Linkshegelianer David Friedrich Strauss, der schon vor 200 Jahren ein sehr wirkungsmächtiges Jesusbuch geschrieben hat, erklärt, die Erscheinung des auferstandenen Christus würden sich aus den subjektiven psychologischen Bedürfnissen der Jünger erklären. Also die Jünger haben Visionen. Die haben das gemerkt, wie gut das war, mit Jesus durch die Zeit zu gehen, wie erlebnisreich das war. Aber dann ist dieser Jesus ja leider gestorben und jetzt stehen sie ohne den Jesus da und dann haben sie kollektiv Erscheinungen und in den Erscheinungen begegnet ihnen dieser Jesus Auferstandener. Wer das glaubt, hat selber Schuld. Der Ostrich sagt, dass ein Hegelianer, der Strauss war ein Hegelianer, das so sieht, ist aus seinen philosophischen Positionen heraus nachvollziehbar. Aber für Theologen müsste doch klar sein, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, dann ist alles dahin. Dann ist die Grundlage des Glaubens dahin. Dann bewegen wir uns im Reich von Bildern, von Sprachspielereien, dann sind Ewigkeit, Himmel, Vergebung und so weiter nichts als menschliche Konstrukte. Wenn man Gott dieses zentrale Werk der Auferstehung nicht zutraut, was traut man ihm denn überhaupt zu?
Gute Frage. Ich selber beobachte allerdings bei den Trauerfeiern, die ich halte, dass die Anwesenden gut zuhören, solange ich aus dem Leben der Verstorbenen erzähle. Wenn ich aber theologisch werde, sinkt die Aufmerksamkeit rapid. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass bei unseren Mitmenschen der Gottesfrage gegenüber eine große Gleichgültigkeit herrscht. Und spielt Gott im Leben unserer Mitmenschen keine Rolle, dann ist er auch als Garant der Auferweckung verschwunden. Wir Christen können die Vernunft des Glaubens hervorkehren. Wir könnten auch weiterhin argumentieren, wenn Gott selbst uns geschaffen hat und wenn Gott uns in seinem Sohn seine Liebe auf das Deutlichste erwiesen hat, dann ist der Gedanke schlicht unerträglich, dass der Tod uns von Gott trennen könnte. Denn dann wäre ja der Tod stärker als Gottes Liebe und das halte ich für nicht möglich. Zu unserem Glauben an Gott gehört notwendigerweise der Gedanke, dass wir nach unserem Tod bei ihm sein werden. Mögen unsere Mitmenschen denken, was sie wollen. Unser christlicher Glaube ist ohne Hoffnung der Auferstehung nicht zu haben. Dann bricht das Gebäude des Glaubens zusammen. Oder mit dem Kirchenvater Augustin zum Schluss gesprochen, Auferweckung ist unser Glaube. Wiedersehen ist unsere Hoffnung. Und das Gedenken ist unsere Liebe. Amen. Wir singen von dem